guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 23. Februar 2026. Widerstand gegen Freiburger Baugebiet Höhe in Zähringen. Monika Stein verspricht, das Baugebiet im Fall ihrer Wahl auf den Prüfstand zu stellen. Der NSU war nicht zu dritt, aktuelles zum zweiten NSU-Prozess. Nochmal einen Rückblick auf die Kundgebung zur Erinnerung an den rassistischen Terroranschlag in Hanau 6 Jahre danach. Die queerfeministischen Nachrichten und ein kleines Hörspiel, eine Reise in ein seltsames Land. Das erwartet euch in der kommenden Stunde. Am 13. Februar fand erneut ein Protestspaziergang zum geplanten Baugebiet Höhe in Freiburg-Zähringen statt. Diesmal mit OB-Kandidatin Monika Stein. Die 4,4 Hektar liegen am Rand von Zähringen in Richtung Wildtal. Aktuell sind dort landschaftlich sehr schöne Streuobstwiesen. Diese sollen rund 300 Wohnungen weichen, darunter auch Einfamilienreihen und Doppelhäuser. Lediglich 60 Wohnungen sollen sozial gefördert werden. Also deutlich unter der aktuell geltenden Anforderung, bei neuen Baugebieten mindestens 50% sozialen Wohnungsbau zu errichten. Immer wieder ist von vergangenen Zusagen an die GrundstückseigentümerInnen die Rede. Martina Schickle, Pressesprecherin der Stadt Freiburg, erklärte nun auf RDL-Anfrage, Zitat: Das Stadtplanungsamt hat, weil die Höhe seit 1956 im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt ist, über einen ähnlichen Zeitraum hinweg immer wieder gegenüber Grundstückseigentümerinnen schriftlich bestätigt, dass ein konkret angefragtes Grundstück mit Nennung der Flurstücknummer Teil dieser FNP-Fläche oder gegebenenfalls eben nicht sei. Vor 50 oder 40 Jahren ging man von anderen Zeitläufen für ein Bebauungsplanverfahren für die Zähringer Höhe aus, wie es nun tatsächlich kam, und hat dies vermutlich auch so kommuniziert. Zusagen oder Zusicherungen dazu wurden damals wie heute nicht gemacht, weil grundsätzlich die Verwaltung keine Zusagen hinsichtlich der Schaffung von Baurecht machen kann. Das ist dem Gemeinderat damals wie heute vorbehalten. Zitat Ende. Im Plangebiet gäbe es aktuell 40 EigentümerInnen. 25% der Fläche sind im Besitz der Stadt. Eine Einzeleigentümerin hält, so die Stadt, weit 45% der Fläche. Beim Protestspaziergang am 13. Februar sprach neben Monika Stein noch Philipp George vom Verein Klimaschutz im Bundestag und Silke Eisfeld, Kreisrätin der Grünen aus Gundelfingen. In der folgenden Zusammenfassung hören wir zunächst Philipp George.
Wie ihr alle wisst, ist die Zähringer Höhe die biodiverseste Fläche in ganz Freiburg. Das bedeutet, der Artenreichtum ist eine Ressource und wir müssen auch diese Ressource begreifen als etwas, was unwiderruflich zerstört werden kann, wenn wir jetzt nicht handeln. Und das ist auch eine Veränderung, die irreversibel ist. Das bedeutet, die Generationen nach uns können sich dann nicht dafür entscheiden, dass sie eigentlich doch diese Biodiversität erhalten möchten, sondern die ist dann unwiderruflich weg. Es ist auch so, dass dadurch, dass diese Planungsunterlagen bis in die 70er zurückreichen, sind eigentlich ganz wichtige Dinge, die in unserem Baulandmodell festgeschrieben sind, nicht berücksichtigt. Zum Beispiel die Quote von sozialem Wohnungsraum ist nicht berücksichtigt. Wir haben kein zufriedenstellendes ÖPNV-Konzept. Wir sind gerade dabei, gerade in der eskalierenden Klimakatastrophe, die Kaltluftschneise, die wir hier noch haben, zuzubauen. Das sind einfach unwiederbringliche Dinge, die wir jetzt beschützen müssen. Außerdem, und darauf möchte ich nur ganz kurz eingehen, ist auch die Entstehungsgeschichte von diesem Planungsgebiet sehr fraglich, weil es sich die Indizien doch häufen, dass es hier ein Insidergeschäft gab, wo bestimmte Personengruppen aus der CDU in Freiburg vorher informiert werden, dass sie ja praktisch aus einem landwirtschaftlich genutzten Fläche eine Baufläche werden soll. Und da aber abschließend das Dokument noch nicht da ist, deswegen möchte ich an der Stelle nicht mehr dazu sagen.
Ja, so Philipp George von Klimaschutz im Bundestag, wir von Radio Dreieckland sind aktuell dabei auch zu recherchieren, wie die Entstehungsgeschichte denn war, dieses Baugebietes Zähringer Höhe, ob es dort Insidergeschäfte möglicherweise zugunsten auch von bekannten FreiburgerInnen gegeben hat. Philipp George machte bei seiner Rede verschiedene Vorschläge, wie Wohnbau geschaffen werden kann, statt zum Beispiel die Höhe in Zähringen zu bebauen.
Für Freiburg bedeutet das Folgendes: Wir müssen da endlich aus dem Quark kommen. Also es gibt schon seit mehreren Jahren Untersuchungen über die Park-and-Ride-Parkplätze, Bissierstraße, aber auch Endhaltestelle Zähring. Das sind Betonwüsten, die eigentlich nur darauf warten, richtig entwickelt zu werden. Das bedeutet, da muss einfach ein Handlungskonzept her, wie man diese Flächen erschließt. Und da hört es ja nicht auf. Die Park-and-Ride-Flächen gibt es ja noch viel mehr. Also zum Beispiel auch in der Nähe vom Flugplatz gibt es eine ganz große Fläche, die nicht immer ausgelastet ist. Und da kann man sich auch überlegen, ob man eine Funktionsstapelung macht mit einem, zum Beispiel einer Tiefgarage oder einem Parkhaus und auf der anderen Seite dann eine Wohnbebauung. Und ja, konkret ist es so, dass ich davon ausgehe, dass in Freiburg wahrscheinlich 4000 Wohneinheiten auf Parkplätzen entstehen könnten. Und ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auf der Haid im Gewerbegebiet hat die Firma Trumpf-Hüttinger auch einen riesen Parkplatz direkt an der Grünfläche. Der wird sich auch deswegen für eine Bebauung anbieten. Im Gewerbegebiet muss man natürlich immer schauen, dass man den Betrieben jetzt nicht die Möglichkeiten wegnimmt durch eine Wohnbebauung. Aber dort in dem Bereich, wo Entwicklung ist, wo Büros sind und man zusätzlich eben noch auch Wohneinheiten schaffen kann für zum Beispiel Personal, was man aus dem Ausland genau holt, wäre das eine Win-Win-Situation für alle. Und um nochmal, sage ich mal, die zusammenzufassen, was ich denke, was die nächsten Schritte für Freiburg wären, dass richtig Schwung in die Sache reinkommt, in Entwicklung, dann ist es Punkt 1. Wir müssen anfangen, einfach eine systematische Erhebung zu machen. Was sind denn die verschiedenen Potenziale? Und da meine ich wirklich alles, auch perspektivisch. Was passiert zum Beispiel, was sind Nachnutzungskonzepte von kirchlichen Gebäuden, wo schon klar ist, dass 50% abgestoßen werden müssen. Als zweiter Punkt müssen wir schauen, dass die Grundsatzbeschlüsse und auch die neuen Beschlüsse, die wir machen, konsequent in eine Richtung zeigen, nämlich nach innen. Und es würde damit anfangen, dass man nochmal an den Grundsatzbeschluss zum Bauturm rangeht und den eben so anwendungsfreundlich gestaltet, dass auch die Menschen von kleiner Wohnen, besser Wohnen davon profitieren. Drittens bräuchten wir einen Baugipfel, wo Bürgervereine, wo aber auch mittelständische Unternehmen, Umweltverbände, Zivilgesellschaft, Bauunternehmen zusammenkommen und wo die Verwaltung, die Stadtspitze klar macht, hey, wir sind bereit, diese Innenentwicklungspotenziale mit euch zu entwickeln. Die Türen sind offen. Und der vierte Punkt ist, dass natürlich sowas wie eine Taskforce Innenentwicklung geschaffen wird, weil im Moment sind sehr, sehr viele Planungskapazitäten gebunden an Großprojekte, wo auch Teile der Bevölkerung kritisch gegenüberstehen. Aber eine dezidierte Taskforce, die sich darum kümmert, diese Innenpotenziale zu erschließen, wäre sehr wichtig.
Das sagt Philipp George und noch der Hinweis, wenn es Informationsflüsse in den 70er Jahren gegeben hat an zukünftige GrundstückseigentümerInnen, dass dort Baugebiet kommt, dann wäre so eine Geschichte strafrechtlich mittlerweile natürlich verjährt. Die Gundelfinger-Perspektive brachte dann noch Silke Eisfeld, Kreisrätin der Grünen, ein.
Wir Gundelfinger schließen ja direkt an Zähringen Nord an, fast ohne großen Übergang mehr. Und uns betrifft das Thema die Höhe auch sehr stark. Nicht nur, weil viele von uns, so wie ich auch, jeden Tag hier vorbeiradeln und einfach die Aussicht auf die wunderbare Natur genießen, sondern auch, weil Freiburg gar keine Möglichkeit hat, die Baustelle wirklich zu erschließen mit eigenen Wegen. Die Pochgasse ist zu eng, die Berner-Sperrenlapp-Straße, Berggasse sind alle zu klein und die Brücke da an der Ecke Wildtalstraße, die trägt nur, wurde bestimmt schon gesagt, 3,7 Tonnen und das ist viel zu wenig. Das heißt, Freiburg müsste die Brücke ertüchtigen. Das ist eine Summe, die Freiburg nicht aufbringen kann. Daraus folgt, dass der meiste Verkehr über Gundelfingen-Wildtal fließen würde. Nicht nur der Baustellenverkehr, sondern auch dann, wenn hier ein Wohngebiet ist mit 300 Wohneinheiten, geschätzt vielleicht 600 bis 800 zusätzliche Pkw, die ja, sich durch Gundelfingen ergießen. Aus all diesen Gründen sind wir auch parteiübergreifend überhaupt nicht begeistert von diesem Freiburger Projekt und hoffen sehr, dass sich der Naturschutz und die Vernunft am Ende durchsetzen werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Silke Eisfeld, Kreisrätin der Grünen aus Gundelfingen. Und es warteten dann alle auf das Statement von Monika Stein, UB-Kandidatin, diese versprach, das Baugebiet, wenn sie denn gewählt werden sollte, auf den Prüfstand zu stellen.
Mindestens seit 2008 habe ich im Gemeinderat gegen dieses Baugebiet gestimmt, weil klar ist, es ist hier ein wunderbares Naturschutzgebiet. Wir haben eine wunderbare Landschaft hier. Wir würden eingreifen in unsere Natur. Der Naturschutz ist genannt worden, der Artenschutz ist genannt worden, aber eben auch in wirklich Naherholungsgebiet und so weiter und so fort. Es ist klar, es wäre ein Eingriff und der wäre zugunsten von relativ wenig Wohnraum, der hier entstehen würde. Auch wenn in den letzten Planungen dann doch nochmal aufgestockt wurde, das Gebiet selber verkleinert wurde und aufgestockt wurde, aber es wäre ein großer Eingriff. Ich sage deswegen, dass wir es auf den Prüfstand stellen werden, wenn ich Oberbürgermeisterin bin, weil schon Verträge geschlossen wurden, weil niemand mir jetzt in der Kürze der Zeit, in der ich angefangen habe zu recherchieren, schon ganz hundertprozentig sagen konnte, wie weit schon Verträge geschlossen wurden. Wenn wir noch rauskommen, dann werde ich mit dem Gemeinderat gemeinsam den Weg finden, dass wir wieder rauskommen aus diesem Baugebiet.
So, die Ankündigung von Oberbürgermeister Kandidatin Monika Stein. Wir werden weiter berichten, wie es mit der Höhe weitergeht und auch eventuell, was für Geschichten in den Anfangsjahren des Baugebiets dort passiert sind.
Der NSU ermordete zwischen 2000 und 2007 9 Migranten und eine Polizistin, verübte 3 Sprengstoffanschläge und zahlreiche Raubüberfälle. Klar ist, diese Taten konnten unmöglich 3 Personen allein planen und durchführen. Es ist von einem breiten Unterstützerumfeld auszugehen. Gegen eine der Personen, Susanne Eminger, wird zurzeit in Dresden verhandelt. Caro Keller von NSU Watch gibt im folgenden Interview mit Radio Korax Auskunft über die aktuellen Entwicklungen. Zunächst wollte Korax wissen, warum es so lange dauerte, dass es zum Prozess gegen Eminger kam und warum nur sie vor Gericht steht, obwohl die Generalbundesanwaltschaft zumindest 9 Personen aus dem Unterstützerumfeld des NSU ermittelte. Das Interview wurde am 14. Februar geführt.
Ja, das sind natürlich die Fragen, die wir uns auch seit Jahren stellen. Schon zu Beginn des ersten NSU-Prozesses die Frage, warum eigentlich nur 5 Menschen auf der Anklagebank, was ist mit den anderen, warum gibt es keine weiteren Prozesse. Also das heißt, ich kann das gar nicht so richtig beantworten, aber was wir wissen ist, dass Susanne Eminger seit 2012 Beschuldigte in den NSU-Ermittlungen ist und eigentlich mit den gleichen Vorwürfen, wie sie jetzt auch angeklagt ist. Und das ist natürlich auch für uns eine wichtige Frage, warum hat das so lange gedauert? Und alle anderen Verfahren aus diesen neuen Verfahren sind auch inzwischen eingestellt worden. Warum eigentlich? Warum sind da keine Prozesse eröffnet worden? Die Bundesanwaltschaft begründet den Beginn des Prozesses damit, dass Beate Zschäpe ihnen Informationen geliefert hätte in den Aussagen, die sie gemacht hat beim BKA in den letzten Jahren nochmal. Ich kann schon mal vorwegnehmen, von diesen Informationen war jetzt bei den Aussagen von Beate Zschäpe im zweiten NSU-Prozess in den letzten Wochen nichts zu hören. Aber das, was wir wissen, ist, das Ganze sendet natürlich ein fatales Zeichen. Also, die NSU-Aufklärung wirkt wie etwas, was man einfach verbummeln kann, verschleppen kann, wo man keinen Druck hat, die man einfach so liegen lassen kann. Der erste NSU-Prozess hat sehr lang gedauert und zwar nicht, weil dort so viel aufgeklärt wurde. Dann wurde sich sehr viel Zeit gelassen mit dem schriftlichen Urteil und all das hat die Aufklärung verzögert und ist einfach ein fatales Zeichen, weil es dann eben den Druck, den Ermittlungsdruck auch rausnimmt. Trotzdem finden wir natürlich begrüßenswert, wenn es diesen Prozess gibt und wenn es auch weitere Prozesse gibt. Der NSU-Komplex ist nicht aufgeklärt und kann aber weiterhin aufgeklärt werden. Und da kann es eben auch Konsequenzen für Mittäterinnen geben.
Genau, blicken wir mal auf die jetzt Angeklagte, Susan Imminger. Was wissen wir denn bereits über sie und ihre Rolle in der Neonazi-Szene? Und genau, was wird ihr vorgeworfen in dem Prozess jetzt?
In dem Prozess jetzt ist sie angeklagt wegen der Beihilfe zu einem Raubüberfall, nämlich den letzten beiden Raubüberfällen des NSU, weil sie Beate Zschäpe und Uwe Böhnhardt zur Anmietung des dort verwendeten Wohnmobils gefahren haben soll. Und sie ist angeklagt wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, weil sie Beate Zschäpe Krankenkassenkarte und Ausweis und ihre Identität zur Verfügung gestellt haben soll. Der Dreh- und Angelpunkt für diesen Anklagepunkt ist eben, hat sie denn gewusst, wen sie da unterstützt? Also hat sie von der Mord- und der Sprengstoffserie gewusst? Weil sozusagen, man kann schon mal davon ausgehen, von den Banküberfällen hat sie gewusst. Aber das reicht dann eben nicht für die Verurteilung wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Aber damit spielt sie eigentlich eine ähnliche Rolle wie ihr Ehemann André Imminger, der ja wegen ähnlichen Anklagepunkten in München verurteilt wurde. Und da ist schon die erste Frage, warum saß sie eigentlich nicht in München mit auf der Anklagebank? Also beziehungsweise sie saß dort zweimal, aber eben als Unterstützung ihres Ehemannes und eben nicht als Angeklagte, was damals schon sehr falsch war. Sie hätte einfach im ersten NSU-Prozess schon angeklagt werden können. Ansonsten, über ihre Rolle in der Neonazi-Szene weiß man nicht so viel wie über die Rolle ihres Mannes in der Neonazi-Szene. Aber was man beispielsweise weiß, ist, dass sie mal beteiligt gewesen sein soll bei einer Kneipenschlägerei im Jahr 2001 in einer Kneipe in Zwickau, wo eben Neonazis wollten, dass Hitlers Geburtstag gefeiert wird. Die Leute, die dort gearbeitet haben, wollten das eben nicht und daraufhin kam es eben zu Gewalt. Und Susan Imminger, das Verfahren ist damals eingestellt worden gegen Arbeitsstunden sozusagen. Und da zeigt sich eben, dass sie eben Teil dieser Neonazi-Szene in Zwickau ganz offensichtlich war. Genau. Und das kommt immer mal im Prozess auch zum Tragen. Allerdings das Umfeld, was wir dort hören, die beschreiben sie alle als unpolitisch. Aber das kennen wir auch schon aus dem ersten NSU-Prozess. Also da will sich einfach niemand an irgendwas Politisches erinnert haben. Das ist auch schon mal als Vorwegnahme aus dem Prozess.
Ja, du hast eben schon beschrieben, um was es jetzt vor allem in diesem Prozess geht. Also die Zentrale ist eben, inwiefern Susan Imminger wusste, dass sie durch ihre Unterstützung rassistische Morde ermöglicht. Und eben, also man sagt dann im Juristensprech, es geht um den subjektiven Tatbestand. Kam es denn in den bisherigen Verhandlungstagen zu Aussagen oder Erkenntnissen, die in dieser Frage relevant sein könnten? Oder was muss da passieren? Wie blickst du da auch in die Zukunft? Glaubst du, da wird was kommen, was darauf Ausschluss geben kann?
Ja, ich meine, das große Problem bei jeglicher oder bei beiden NSU-Prozessen eigentlich und bei vielen Untersuchungsausschüssen ist, dass die Ermittlungen zum NSU-Komplex natürlich sehr schlecht waren. Oder das heißt natürlich, die waren einfach sehr schlecht, das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Und das heißt, da fehlt einfach vieles, was dann von den jeweiligen Aufklärungsgremien aufgeklärt werden müsste. Das ist auch, wäre auch die Verantwortung. Aber die werden auch ihrer Verantwortung nicht immer gerecht. Und es zeigt sich eigentlich, also wir fragen uns schon, was hat die Bundesanwaltschaft, warum, also sozusagen als Beweis oder als Beleg dafür, dass Susan Imminger das wusste von der Mordserie. Also wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass sie das wusste, dass sie von der Mordserie wusste und dass sie den NSU bewusst unterstützt hat. Aber vor Gericht sehen wir eben noch nicht, wie die Bundesanwaltschaft das eben in der Anklage begründet und wie die Beweisaufnahme das auch zeigen kann. Und das liegt natürlich daran, wenn man sich auf die Aussagen von Neonazis verlässt, in diesem Fall Beate Zschäpe, und wenn man sozusagen alles darauf gründet und nicht eigene Ermittlungen nochmal anstrengt, um das selber nachweisen zu können, dann steht man vor Gericht häufig schlecht da. Das erleben wir nicht zum ersten Mal. Aber wir sind gespannt, wie das Gericht das sieht und wie dann die eben die Beweisaufnahme aufnehmen. Ich denke, es gibt Hinweise darauf, dass sie das gewusst hat, dass das einfach auch sehr lebensfremd ist, dass sie da gar nicht richtig nachgefragt haben will, dass, wie Beate Zschäpe sagt, dass es sich nur um die Kinder gedreht hat und sie eben trotzdem mit Ausweis und so weiter unterstützt hat. Also so wahrscheinlich ist das nicht, aber ja, mal gucken, wie das jetzt vor Gericht eben bewertet wird. Aber die Bundesanwaltschaft geht auch davon aus, dass sie das gewusst hat. Das Gericht in München geht auch davon aus, dass André Eminger von der Mordserie gewusst hat. Allerdings widerspricht Beate Zschäpe dem auch. Genau, also, und erzählt eine andere Geschichte, nämlich, dass sie erst am 4.11. André Eminger von der Mordserie erzählt hat. Wie gesagt, wir selber glauben natürlich Beate Zschäpe kein Wort ohne weiteren Nachweis, aber es ist ja immer die Frage, wie das Gericht das dann auch sieht. Und das Gericht in München hat es so gesehen, dass Beate Zschäpe gelogen hat, als sie gesagt hat, André Eminger wusste nichts von der Mordserie und hat eben im Urteil aufgeschrieben, dass André Eminger das wusste.
Seit November läuft jetzt der Prozess in Dresden. Wie verlief denn der bisher? Wie ist das Verhalten so in dem Gerichtsraum? Gibt es Publikum und was wurde da bisher eigentlich geklärt?
Der Prozess hat im November begonnen und zwar eine ganze Weile nachdem, also ich glaube anderthalb Jahre mindestens, nachdem die Bundesanwaltschaft verkündet hat, es kommt jetzt zur Anklage. Und das lag daran, dass das Oberlandesgericht erstmal die Anklage gegen Susan Eminger abgelehnt hat. Die haben sozusagen in ihrer Ablehnung geschrieben, nein, sie wusste nichts von der Mordserie und deswegen müsste das Ganze vorm Landgericht Zwickau verhandelt werden, nämlich nur wegen der Beihilfe zu diesen Raubüberfällen. Und die Bundesanwaltschaft hat dann Beschwerde eingelegt beim Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof hat gesagt, das muss am Oberlandesgericht verhandelt werden, aber vor einem anderen Senat. Und deswegen hat der Prozess erst relativ spät nach dieser Anklage stattgefunden. Das ist schon mal bemerkenswert, dass sich auch eben das Oberlandesgericht ohne, ja, dass es erstmal zu einer Beweisaufnahme kam, schon festgelegt hat, wie die das sehen. Aber der andere Senat kann das jetzt eben anders sehen. Genau. Und wir haben also den Senat, also sozusagen die Vorsitzende Richterin und mehrere Richter dazu. Wir haben die Bundesanwaltschaft und wir haben die Verteidigung. Es gibt keine Nebenklage in diesem Prozess. Ein großer Unterschied also zu dem ersten NSU-Prozess. Das Interesse, wie bei so vielen Prozessen, war am ersten Prozesstag sehr groß und dann eben an den Tagen, an denen Beate Zschäpe ausgesagt hat. An normalen Prozesstagen sind wir von NSU-Watch vor Ort, aber da sind dann irgendwie noch drei weitere Personen im Publikum, was manchmal etwas, oder fünf, was manchmal ein bisschen seltsam ist, weil es ist ja ein Saal, in dem meistens verhandelt wird, wo irgendwie 150 Menschen im Publikum Platz finden können. Und das Gericht, ja, wird, also wir haben ja jetzt schon, ich glaube, 14 Verhandlungstage hinter uns. Und da ist eigentlich zu sehen, dass das Gericht seiner Verantwortung, dort für Aufklärung zu sorgen, eigentlich nicht gerecht wird. Weil viele Befragungen, da wird nicht richtig nachgesetzt, insbesondere bei Beate Zschäpe, aber eben auch bei anderen ZeugInnen, wird nicht nachgefragt. Also zum Beispiel, wen wir viel gehört haben, sind so Leute aus dem Umfeld von Susan und André Eminger. Und die werden eben gefragt nach, sind die politisch gewesen, gab es politische Diskussionen? Und da sagen fast alle nein, hat keine Rolle gespielt. Und da wird nicht mal nachgefragt, was heißt das denn? Was heißt denn für Sie überhaupt rechts? Also solche Detailfragen. Da wird auch mal gefragt, ja, wie haben Sie denn das große antisemitische Tattoo gesehen von André Eminger? Und dann wird auch sowas gesagt, ja, aber habe ich mir jetzt nicht so, dachte ich halt, wäre ein Jugendstreich oder so. Und dann wird gar nichts nachgefragt. Und dann fragt man sich schon bei manchen ZeugInnen, warum wurden die geholt, wenn man da überhaupt nicht dem nachgeht? Und die Bundesanwaltschaft, die fragen auch nicht so richtig nach. Das ist also von den Seiten, von denen man eben erwarten muss, dass sie Verantwortung auch für Aufklärung dort übernehmen im Prozess, ist es doch recht dünn. Und die Verteidigung, ja, macht eben ihren Job, um Susan Eminger da zu verteidigen. Deren Ansatz ist vor allen Dingen, wie es scheint, bei der Befragung von Beate Zschäpe hat sich das gezeigt, zu zeigen, ja, der NSU war gar keine terroristische Vereinigung, bestand also gar nicht aus drei Personen. Sie wollen da Beate Zschäpe sozusagen rausrechnen und damit könnte Susan Eminger ja gar nicht das unterstützt haben. Und das ist sozusagen das Szenario, was sich dort zeigt. Und ja, das ist schon, also wir haben natürlich mehr erwartet. Ne? Wir erwarten immer, dass Gerichte und Aufklärungsgremien und auch die Gesellschaft und so weiter, dass alle eben da Verantwortung übernehmen, rechten Terror auch aufzuklären und für Konsequenzen zu sorgen. Und das fehlt da in Dresden momentan.
Du hast ja jetzt schon angesprochen, dass ein großer Unterschied zu dem Münchner NSU-Prozess ist, dass es eben keine Nebenklägerinnen und Nebenkläger gibt bei dem Prozess in Dresden. Warum ist das denn so? Und wie wirkt sich das dann auf den Prozess selbst aus?
Der einzige Punkt, der sozusagen nebenklageberechtigt gewesen wäre, ist dieser Punkt der Beihilfe zu den Raubüberfällen. Warum sich da sozusagen die Betroffenen entschieden haben, nicht in die Nebenklage zu gehen, wissen wir nicht. Und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung, da kann es sozusagen keine Nebenklage geben. Serkan Yildirim ist der erste Überlebende, von dem wir wissen, eines NSU-Bombenanschlags in Nürnberg aus dem Jahr 1999. Der hat ja bei seiner polizeilichen Befragung Susan Eminger wiedererkannt auf den Fotos und hat eben versucht, Nebenkläger dort in Dresden zu werden. Das Problem ist nur, dass eben dieser Fall dort gar nicht angeklagt ist und die Bundesanwaltschaft davon ausgeht, dass sich der NSU und Susan Eminger erst seit 2007 kennen, also 8 Jahre nach dem Anschlag auf Serkan Yildirim. Und deswegen ist dieses Nebenklageantrag abgelehnt worden. Und das hat natürlich massive Konsequenzen. Im ersten NSU-Prozess ist ja Aufklärung auch vom Senat und auch von der Bundesanwaltschaft verhindert worden. Aber sie hatten eben eine starke Nebenklage vor sich, die befragen konnte, die Beweisanträge stellen konnte. Und so ist auch im ersten NSU-Prozess Aufklärung erkämpft worden durch die Nebenklage. Und diese Akteurin haben wir eben in diesem Prozess nicht. Und das zeigt sich eben sehr, sehr deutlich, weil dann gibt es eben niemanden, der eine gute Befragung machen kann oder machen will, das ist ja immer die große Frage, können oder wollen, was ist hier der Punkt, also Unvermögen oder Unwillen. Und natürlich bleibt da vieles, was man vielleicht hätte herausbekommen können, einfach ungefragt, weil es eben keine Nebenklage gibt. Sowas könnten Gericht und Bundesanwaltschaft übernehmen, aber das tun sie eben nicht. Und dann ist es eben wirklich eine massive Leerstelle, die da bleibt.
Und wie schaut ihr von NSU Watch in die Zukunft? Also was erwartet ihr euch von dem Prozess?
Ja, wir erwarten uns eigentlich wie immer Aufklärung und Konsequenzen und ein Stück weit Gerechtigkeit. Ob es das in diesem Prozess geben wird, ist fraglich. Es sieht nicht so aus. Es waren ja bei den Aussagen von Beate Zschäpe auch viele Angehörige vor Ort, die wirklich auch massiv enttäuscht waren. Das kann man in Statements auch nachlesen und nachhören. Unter anderem zum Beispiel auf der Instagram-Seite der neuen Initiative Echoes of Witnesses, Stimmen für die vom NSU Ermordeten. Also da gern mal vorbeischauen. Und dort sind eben Statements unter anderem von Gamze Kubaschik und Lina Bulgaridis und Samia Şimşek eben zu finden als Bewertung auch für diesen Prozess aus der eigenen Prozessbeobachtung dort. Aber wir erwarten eben weiterhin, dass es eben Konsequenzen aus dem NSU-Komplex gibt, dass es weitere Ermittlungen gibt, dass es weitere Aufklärungen gibt. Es kann sie geben. Also gerade in den letzten Wochen gab es plötzlich die Meldung, dass ein Brandanschlag von 1970 auf ein jüdisches Altersheim in München aufgeklärt wurde oder dass es da einen Tatverdächtigen gibt, einen Neonazi. Also das heißt, rechter Terror kann auch weiterhin aufgeklärt werden. Aber es wäre natürlich gut, wenn das schneller passiert, als dass wir jetzt da eben 60 Jahre nochmal warten müssen. Mhm. Aber es ist möglich.
Genau, die Antwort auf die nächste Frage ist schon ein bisschen angeklungen, trotzdem nochmal konkret auf die Forderung eingegangen, keinen Schlussstrich zu ziehen, eben weiterhin aufzuklären und hinzugucken. Inwiefern hat denn diese Forderung keinen Schlussstrich weiterhin Bestand gegenüber deutschen Behörden und Justiz und was bedeutet die aber auch für die Zivilgesellschaft, also für uns?
Ja, kein Schlussstrich war ja immer eine Forderung und auch ein Versprechen. Also eine Forderung, kein Schlussstrich unter den NSU-Komplex zu ziehen, aber auch eben das Versprechen, es selber nicht zu tun. Diese Leerstellen, die Gerichte lassen, die Untersuchungsausschüsse lassen, wir müssen uns fragen, wie können wir die als Zivilgesellschaft, als solidarische Menschen, als AntifaschistInnen, JournalistInnen, Abgeordnete füllen? Also wie kann das eben für uns als Gesellschaft auch möglich sein, da Leerstellen zu füllen und selber Konsequenzen auch zu ziehen? Wir sind dem nicht ohnmächtig unbedingt ausgeliefert, dass diese Leerstellen entstehen. Wir können natürlich ja diese Urteile, die vor Gericht dann fehlen, nicht ersetzen, aber wir können vielleicht eine andere Arbeit machen, eine andere solidarische Arbeit. Wir können für Aufklärung sorgen, wir können Druck machen, wir können dafür sorgen, dass die Mordopfer und die Betroffenen nicht vergessen werden. All das liegt eben in unserer Hand und gleichzeitig, obwohl wir wirklich sehr viel selber tun können, das haben die letzten Jahre wirklich gezeigt, dass das wirklich auch ausgelotet worden, werden wir eben natürlich Politik, Behörden, Justiz hier nicht aus der Verantwortung lassen. Sie tragen Verantwortung im NSU-Komplex, auch vor der Selbstenttarnung, eben, aber eben auch nach der Selbstenttarnung für Aufklärung und Konsequenzen und das vergessen wir eben auch nicht. Insofern bleibt es eben eine breit aufgestellte Aufgabe, der wir uns eben alle stellen können und stellen müssen, auch auf unterschiedlichen Ebenen. Es geht ja auch um rechten Terror allgemein. Kein Schlussstrich gilt so lange, wie eben ja rechten Terror nicht die gesellschaftliche Grundlage entzogen ist. Und ja, das ist eben gerade auf gar keinen Fall der Fall. Da gibt es weiterhin viele Aufgaben, auch über den NSU-Komplex hinaus, die wir eben da gemeinsam angehen müssen.
Mehrere hundert Menschen nahmen am vergangenen Donnerstag an der Gedenkkundgebung an den rassistischen Terroranschlag in Hanau teil. Am 19. Februar 2020 tötete ein Rassist Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Neza Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paul, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Carlo Jan Welkam. Auch Ibrahim Akkusch ist mittlerweile an den Spätfolgen verstorben. Die Freiburger Gedenkkundgebung wurde von der BIPOC-Gruppe Freiburg, dem offenen Antifa-Treffen und Aufstehen gegen Rassismus organisiert. Federführend an der Organisation beteiligt waren offensichtlich auch pro-palästinensische Aktivistinnen, was auch Ausdruck in den Reden fand. RDL begleitete die Kundgebung.
Heute, 6 Jahre nach dem 19. Februar 2020, stehen wir hier in Gedenken an die Menschen, die in Hanau aus rassistischen Motiven ermordet wurden. Wir stehen hier wegen der Lücke, die dieser rechtsterroristische Anschlag hinterlassen hat. 10 Menschen 10 Leben, die hier verankert waren und beendet wurden, weil sie in das rassistische Weltbild eines Rechtsterroristen gepasst haben. Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Neza Hashemi, Mercedes Kirpatsch, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Sarancoglu, Ferhat Unvar, Kaloyan Velkov und Ibrahim Akkusch. Wir stehen hier auch wegen ihren Familien, ihren Angehörigen, die sechs Jahre mit einem Verlust leben müssen, der nicht hätte passieren dürfen. Die seit 6 Jahren trotzdem Schmerz nicht aufhören, für Gerechtigkeit und Konsequenzen weiterzukämpfen.
Die Rednerin verdeutlichte, was Hanau für Menschen mit Migrationserfahrung bedeutete.
Für viele Menschen in Deutschland war Hanau eine schockierende Nachricht. Für uns Menschen mit Migrationsgeschichte war es mehr als das. Es war die Bestätigung einer Angst, die schon lange davor da war. Ein Moment, an dem uns erneut klar wurde, wir sind gemeint. Dieser Anschlag hat also nicht nur 10 Leben genommen, sondern auch das Sicherheitsgefühl ganzer Communities erschüttert. Rassistische Gewalt trifft nie nur die unmittelbar Betroffenen. Sie sendet eine ganz klare Botschaft an alle, die ähnlich aussehen, ähnlich heißen, oder auch als anders markiert, nicht deutsch markiert werden. Wir kennen das Gefühl, ständig beweisen zu müssen, warum wir dazugehören. Wir kennen es, immer nur zum Ihr und nie zum Wir zu gehören. Wir kennen das Relativieren unserer Erfahrungen, wenn wir Rassismus benennen. Wir kennen Racial Profiling im Alltag. Wir kennen die Blicke, das Misstrauen, die Angst, die uns begegnet. Diese Erfahrungen sind selbstverständlich nicht vergleichbar mit einem Mordanschlag. Aber sie entstehen aus der genau selben rassistischen Denkweise, dass wir Menschen mit Migrationsgeschichte nicht dazu gehören.
Die Rednerin verdeutlichte, dass eine solche Tat wie in Hanau eingebettet ist in ein politisches Klima. Jüngst würde man dabei wohl an Äußerungen wie von Friedrich Merz zum Stadtbild denken.
Wenn wir an Hanau erinnern und den Ermordeten gedenken, müssen wir auch über die Umstände sprechen, die so etwas möglich machen. Hanau war das Ergebnis eines politischen Klimas, in dem Migration dauerhaft problematisiert wird und rechte Rhetorik immer weiter normalisiert. 6 Jahre später, und wir sehen deutlicher denn je, es reicht nicht, nur zu erinnern. Wenn Migration und migrantische Menschen in Politik und Öffentlichkeit permanent problematisiert werden, dann wehren wir uns. Wenn Begriffe wie Remigration offen ausgesprochen werden und rechte Parolen Normalität werden, auch dann wehren wir uns und sind laut.
Dann führte die Rednerin, wie das im antiimperialistischen Spektrum oftmals üblich ist, noch schnell einige Konflikte an in verschiedenen Regionen, die eigentlich sich so gar nicht vergleichen lassen.
Wenn Genozide, Vertreibung und Unterdrückung in Palästina, Rojava, Iran, Sudan oder im Kongo totgeschwiegen werden, auch dann sind wir laut.
Am Ende ging es dann aber wieder um die Opfer rassistischer Gewalt.
Hanau, München, Mölln, Solingen, Rostock, Lichterhagen, Halle, Rama, Mahdi Ben Nasser, Lorenz, Josef und all die weiteren Opfer rassistischer Gewalt verpflichten uns dazu, laut zu bleiben und das nicht nur heute. Erinnern heißt verändern. Danke.
Sprach auch ein Vertreter der Seebrücke.
Und auch heute sagen wir ganz klar, Hanau war kein Einzelfall. Denn Rassismus ist strukturell verankert in Deutschland. In alltäglicher Diskriminierung, in institutionellen Strukturen, in Medien, in politischen Debatten und in Gesetzen. Menschen mit Migrationserfahrung und Fluchterfahrung werden zunehmend zu Sündenbocken gemacht. Menschengruppen gegeneinander ausgepielt und rassistisch narrativ bis in die Mitte der Gesellschaften verbreitet.
Es folgte ein wütendes Gedicht gegen den gesellschaftlichen Rassismus.
Lange sagten sie Multikulti, wenn wir für sie singen durften und tanzen. Lange sagten sie, allen Menschen steht alles offen, wenn sie denn nur wollen. Doch wir kennen die Grenzen, die sich durch die Viertel ziehen. Durch Schul- und Arbeitswege, durch die Architektur der Wohnsiedlung. Wir kennen die Statistik, vielleicht nicht ihre genaue Zahl, aber wir kennen ihre Wahrheit. Wir zählen die Städte seit den 90ern in den neuen Bundesländern und den alten zählen Einzelfall nach Einzelfall nach Einzelfall. Du sprichst Erinnern aus, du sagst Erinnern und schon fließt es durch den, du kannst es kaum fassen. Die Nacht, die Schüsse, die Namen. Die Nacht, die Schüsse, die Namen. Die Nacht, die Schüsse, die Namen. Die Nacht, wir sagen, das Problem liegt im System. Wir buchstabieren institutionell und warten geduldig, bis der Antrag bearbeitet wird. Uns überraschen keine Schlagzeilen, keine Abschiebetickets in unseren Briefkästen, keine Talkshows. Wir kennen sie alle. Wir wissen, wie sie konzipiert sind, worauf sie abzielen. Wir kennen den Preis, der Einschaltquoten und wir wissen, wer ihn bezahlt. Wir kleben an unseren Handys und sprechen von einer Nacht und neun Namen. Wir kennen auch die anderen, die davor und die danach. Wir vergessen nicht. Wir erkennen uns an dem Maß, das voll ist, an dem Gras, das nicht mehr wachsen wird, über diese Vergangenheit, die uns noch immer gegenwärtig in die Augen starrt, in der Bahn, im Café oder im Park. Dort, wo wir durch Haut und Haar auffallen, erkennen wir an ihrem Atem, wir müssen nicht erst nach Schnürsenkeln suchen. Wir kennen alle Namen. Die, die sie uns geben, so gut wie die, die sie uns nehmen. Neun Namen. Wir stellen uns hinter sie und ihre Familien, stellen ihre ungelösten Fragen hier, wo die Geschichte schon zu so vielen Nächten einen Namen gab. Hier kein Erinnern, kein Entrinnen mehr. Wir erinnern.
Hanau war kein Einzelfall. Widerstand überall.
Hanau war kein Einzelfall.
Widerstand überall.
Widerstand überall.
Die Rede der Initiative Bezahlkarte stoppen stellte am Ende die Frage, wie man sich angesichts der sich weiter zuspitzenden Konflikte verhalten sollte.
Denn wir wissen, die Angriffe auf soziale Rechte werden weitergehen. Die Krisen werden sich verschärfen. Die Ausgrenzung wird sich vertiefen. Unsere Antwort darauf kann nur heißen, Solidarität statt Spaltung, Selbstbestimmung statt Kontrolle, Organisierung statt Rückzug.
Erinnern heißt verändern, erinnern heißt handeln, erinnern heißt kämpfen, erinnern heißt zusammenkommen. In Erinnerung an Berhard Unwar,
Said Meza Hashemi,
Hamza Kurtovic,
Fili Viorel Paun,
Mercedes Kirpat,
Karl-Jan Belkov,
Fatih Saracoglu,
Sedat Gürbüz,
Gürkan Gültekin,
Ibrahim Akush.
Hanau, Halle, rassistischer Mord, Widerstand an jedem Ort.
Und jetzt hört ihr im Infomagazin die queer-feministischen Nachrichten.
Willst du was Neues von mir hören? Jetzt kommen Novidades, die queer-feministischen Nachrichten im Flinter Morgenradio. Novidades bei Radio Dreieckland.
Giselle Pellico veröffentlicht Memoiren, eine Hymne an das Leben, heißt es. Giselle Pellico ist seit dem Prozess gegen ihren Ex-Mann 2024, wir haben das alle in den Medien gesehen, zur Ikone geworden. All derer, die gegen sexualisierte Gewalt kämpfen. Ihr Konterfei ziert öffentliche Wände der Stadt Lille. Und jetzt gibt sie ihre Memoiren heraus. Da ihre Worte weit über Frankreichs Grenzen hinaus gehört wurden, fühlen sich viele verantwortlich. Ich wollte zeigen, dass ein Opfer seine Würde und Haltung bewahren kann und dass nicht ich innerlich zerbreche, sondern sie, sagt sie im Interview mit dem ZDF. Die Scham soll die Seite wechseln, ist ihr bekannter Leitsatz. Ihr Ex-Mann, mit dem sie 50 Jahre ihres Lebens verbracht hatte, hatte sich über Jahre per Chat mit anderen Männern verabredet, seine Frau mit starken Medikamenten betäubt und vergewaltigt. Die Taten hat er gefilmt. Nur per Zufall kam das Ausmaß der sexuellen Ausbeutung ans Licht. Alle 51 Angeklagten wurden im Dezember zu Haftstrafen von 3 bis 20 Jahren verurteilt. Es war extrem geschickt. Er hat nichts dem Zufall überlassen und alles bis ins kleinste Detail vorausgeplant, sagt Pellico. Und es gab schon Warnsignale, aber die haben mich nicht wirklich alarmiert, sagt sie. Ich war beim Neurologen, der erste hat einen leichten Schlaganfall diagnostiziert, der zweite hat so kleine Zauberpillen gegeben, die ihr gegeben worden ist, weil sie als sehr ängstlich beschrieben worden ist. Und der dritte meinte, das wären Vorboten von Alzheimer. Aber niemand hat etwas bemerkt, sagt sie. Man muss dazu sagen, zu all diesen Arztterminen hat Monsieur Pellicot sie begleitet. Tatsächlich hat der Prozess das Bewusstsein in der Gesellschaft geschärft, wie Männer mit Frauen umgehen. Er hat vieles aufgedeckt. Frankreich erließ im Oktober 2025 schärfere Gesetze zur Ahndung von Vergewaltigung, nachdem nur Ja heißt Ja gesetzt, nach dänischen, griechischen und schwedischen und spanischen Vorbild. In Deutschland gilt seit 2016 das schwächere Prinzip. Nein heißt Nein. Und danach sind nur sexuelle Handlungen als Vergewaltigung strafbar, die gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person vollzogen werden.
Definitiv keine sogenannte Familientragödie, mutmaßlicher Femizid in Bolschweil. Einzelne Medien und auch die Polizei gebrauchen im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt vom Oktober 2025 in Bolschweil immer noch verharmlosende Begriffe wie Zitat tragisch und Zitat Familiendrama. Der zum Zeitpunkt 58-jährige männliche Tatverdächtige drang nach einem Streit mit seiner Ex-Partnerin gegen deren Willen in ihr Haus ein, sperrte sie und den gemeinsamen Sohn aus und brachte die 8-jährige Tochter in seine Gewalt. Danach misshandelte er das Kind so schwer, dass das Mädchen noch vor Ort ihren Verletzungen erlag. Der mutmaßliche Täter wurde wegen dringenden Tatverdachts des Totschlags in U-Haft genommen und in eine Klinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft kam nach der Prüfung über das Vorliegen etwaiger Mordmerkmale nun zu dem Schluss, dass diese vorlägen, und plädiert dafür, den Mann in eine psychiatrische Klinik unterzubringen. Es sei unklar, ob er wegen einer psychischen Erkrankung voll oder nur eingeschränkt schuldfähig sei. Eine Anklage gegen eine schuldunfähige Person, etwa wegen seelischer Störung, ist im Strafgesetz nicht vorgesehen. Medienberichten zufolge hätte es zuvor keine häusliche Gewalt bei dem getrennt lebenden Paar gegeben. Zumindest sei derartiges nicht gemeldet worden. Im Ort Bolschweil werden inzwischen Spenden für die Mutter und den Bruder des Mädchens gesammelt, welche sich in medizinischer und psychologischer Behandlung befinden. Der Bürgermeister bot an, die Familie in einer anderen Wohnung unterzubringen, falls sie das wünsche. Außerdem werden den Mitschülerinnen und Mitschülern Unterstützung angeboten und dem Mädchen im Unterricht gedacht, hieß es in verschiedenen Presseberichten. Ein Merkmal von Femiziden ist nach Julia Kuschwitz und Caroline Hentjes, die 2022 das Buch Femizide, Frauenmorde in Deutschland vorlegten, die, Zitat, komplette Auslöschung der Frau und ihrer Existenz, Zitat Ende. Dazu kann auch die Ermordung gemeinsamer Kinder gehören. Außerdem kann laut der beiden Autorinnen ein Femizid ohne vorhergehende Gewaltgeschichte verübt werden. Ob also vorher häusliche Gewalt gemeldet worden war, ist kein ausschlaggebendes Merkmal. Auch ist fraglich, ob die Tat in die Statistik des BKA zu geschlechtsspezifischer Gewalt eingehen wird. Wir sollten uns jedenfalls vor Augen halten, dass Männergewalt System hat, kein Einzelfall ist und erst recht kein Familienstreit mit tödlichem Ausgang.
Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Reproduktive Rechte von Flinterpersonen stärken. Der Gynäkologe Joachim Volz hat Anfang Februar vor Gericht einen wichtigen Erfolg gegen das katholische Abtreibungsverbot erzielt. Das Landesarbeitsgericht in Hamm stellte nämlich klar, sowohl in der privaten Praxis als auch in der christlichen Klinik kann der Arzt im Rahmen seiner kassenärztlichen Zulassung Schwangerschaftsabbrüche mit medizinischer Indikation durchführen. Er nennt dies einen großen Gewinn für ihn selber und seine PatientInnen. Zum Hintergrund. Volz arbeitet als Chefarzt in der Frauenklinik Lippstadt in Nordrhein-Westfalen. Seit der Übernahme durch einen katholischen Träger durfte er und sein Team keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen. Selbst dann nicht, wenn eine klare medizinische Indikation vorliegt. Bei oder also bei schweren Bedrohungen der körperlichen oder seelischen Gesundheit der PatientInnen, sagt Volz. Volz startet eine Petition, die fast 350.000 Menschen unterschreiben. Die grüne Abgeordnete in Nordrhein-Westfalen, Sarah Gonschorek, organisiert eine Demo. Das öffentliche Interesse an dem Fall wuchs und dementsprechend voll war auch der Gerichtssaal, in dem das erfreuliche Urteil gefällt wurde. Jedoch, das grundsätzliche Problem ist nicht gelöst. Dieses Urteil greift erstmal nur für meinen Fall, sagt Volz. Bei weiteren Fusionen, wie zum Beispiel aktuell in Flensburg, besteht weiterhin das Problem, dass ein katholischer Träger mit seinen religiösen Vorgaben die Medizin beeinflusst. Und es geht ebenso nicht, so Joachim Volz. Ihr könnt die Petition auch mit unterzeichnen auf HTTPS, auf der Internetseite, die werden wir wahrscheinlich einfach verlinken. In.it kann man das auch finden, wenn ihr das jetzt schon unterschreiben wollt. Ich werde es nochmal buchstabieren, I und dann 3 Ns, dann Punkt und IT. Eine Petition, um Schwangerschaftsabbrüchen weiterhin gewährleisten zu können, selbst wenn der Träger zu einem katholischen Träger wechselt. Übrigens, auf IN gibt es noch weitere spannende Petitionen zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Schaut da gern rein. The fight must go on.
Manche Sachen beginnen ja unerwartet und so auch diese Geschichte, die so fantastisch anmutet, dass sie auch wahr sein könnte. Doch wir wollen nicht zu viel verraten.
Kinder haben ja oft so verwunschene Stellen und Orte. Orte, aus denen die Erwartung auf irgendetwas Wunderbares quillt. So ein Ort war für mich zum Beispiel unser Dachboden. Was mochte nur in all diesen staubigen Kisten sein? Da war manch Seltsames zu finden. Doch, wie ich heute sagen muss, leider nichts, was ich zur Versteigerung zu Sotheby's hätte tragen können. Andere haben immer mehr Glück als man selbst und es hilft auch, wenn sich so ein Dachboden an einer besonderen Stelle befindet, wie zum Beispiel in der Stadt Dublin. Da hat doch neulich jemand auf so einem Dachboden in Dublin ein bisher völlig unbekanntes Manuskript des irischen Schriftstellers Jonathan Swift gefunden. Der glückliche Junge hat es gleich zu Sotheby's getragen, wo es für ein Heidengeld an irgendeinen Scheich versteigert wurde. Nun ist der Scheich wieder weg und das Manuskript ist auch wieder weg. Doch im Katalog von Sotheby's konnte man sich den Text abschreiben. Habe ich gleich getan und werde meine Aufzeichnungen bald dem lesewütigen Kaffeekränzchen aushändigen. Doch dann dachte ich mir, wenn ich mir schon diese Mühe gemacht habe, dann will ich auch in meiner Sendung darüber berichten. Das ist mein gutes Recht. Und also tue ich es. Das Manuskript ist eine Art Fortsetzung des Romans Gullivers Reisen. Der Held heißt wieder Gulliver. Und er reist wieder in ein unbekanntes Land, dessen Ort auf der Landkarte Swift nicht benennen kann oder will. Etwas seltsam ist, dass das Land wieder Lilliput heißt, wie bei der ersten Reise des Herrn Gulliver. Aber es ist nicht das gleiche Land wie die Zwergeninsel. Den Anfang des Manuskripts haben die Mäuse auf dem Dachboden leider übel zugerichtet. Wie viel schöne Literatur wurde da wohl zerkaut und verschluckt? Aus den verbliebenen Fetzen wird klar, dass Gulliver über unbekannte Meere fährt, seekrank wird, dann gibt es auch noch so einen furchtbaren Sturm und schließlich wird Gulliver von einem Walfisch verschluckt. Im Bauch des Walfischs trinkt er dann mit einem anderen Reisenden erstmal Tee, bis ihn der Fisch an einer Insel ausspuckt. Dort nimmt Gulliver den Dampfer und kommt schließlich in Lilliput an. So steht es auf einem Schild am Hafen. Doch Arbeiter sind gerade dabei, das Schild mit einem Stück Holz zu verlängern und Groß Lilliput darauf zu schreiben. Gulliver stellt dann fest, dass die Lilliput-Stadt einige Meilen vom Hafen entfernt liegt. Also nimmt er eine Kutsche.
Hey, Kutscher, könnt ihr mich in die Stadt bringen?
Nichts leichter als das, mein Herr. Steigen Sie ein, Sie sind wohl fremd hier.
Ich bin das erste Mal hier.
Hui, unser König mag keine Fremden im Land. Haben Sie viel Geld? Unser König mag Menschen mit viel Geld. Es tut dem Land gut, wenn Reiche herkommen. Wir mögen reiche Menschen. Reiche Menschen sind toll.
Was machen die Arbeiter eigentlich mit dem Schild? Warum heißt es jetzt Großlilliput?
Der König macht unser Land wieder groß. Sein Vorgänger war ein schläfriger Schlappschwanz. Der schlechteste König, den wir je hatten.
War er so schlimm?
Unser jetziger König sagt es.
Und ist der jetzige nun besser?
Nun besser? Mann, das ist der beste König, den wir je hatten. Er hat mit allem recht und ist ein stabiles Genie, sage ich Ihnen, und das sagt er auch selbst. Wir leben im tollsten goldenen Zeitalter von Lilliput von Großlilliput.
Was meinen Sie, wenn Sie Großlilliput sagen?
Es ist alles größer. Der Palast wurde zur Hälfte niedergerissen und wird nun viel größer und viel goldener wieder aufgebaut. Ja, und dann hat der König noch gesagt, dass wir die Eisinsel unbedingt bekommen müssen und alle Eisberge drumherum.
Wozu braucht der König die Eisinsel und all die Eisberge?
Da müssen Sie mich nicht fragen. Ich bin nur ein Kutscher, habe meine Pferde, muss Hafer für sie kaufen, das immer teurer wird. Aber denken tut ja der König für uns. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, fragen Sie solche Dinge vielleicht nicht zu laut.
Ich verstehe.
Jetzt fällt es mir wieder ein. Unser König braucht die Eisinsel, weil ihm der König von Thule, dieser Drecksack, Sie entschuldigen, weil ihm der König von Thule einen Preis nicht gegeben hat, den unser König doch vor allen Menschen verdient.
Und deswegen will nun euer König vom König von Thule die Eisinsel wegnehmen?
Nein, die Eisinsel gehört dem König von Thule doch gar nicht. Das weiß doch jeder. Die Eisinsel gehört einem anderen König, beziehungsweise wird ihm bald gehört haben.
Ich muss zugeben, dass ich nur mit Mühe folgen kann.
Das ist halt so, wenn man es mit einem stabilen Genie zu tun hat. Allerdings muss ich zugeben, dass ich in letzter Zeit auch mehr Schwierigkeiten habe zu verstehen, was unser König Don Timeo der Erste sagt, wenn er wieder zum Volke spricht. Er fängt irgendwo an, bricht im Satz ab und kommt dann am Ende ganz woanders wieder heraus. Und wenn ihm dann jemand eine Frage stellt, die ihm nicht passt, dann beschimpft er die Leute, nennt Frauen Schweinchen.
Das erinnert mich an unseren Onkel John. Seine Reden wurden gefühlt mit jedem Tag etwas wirrer. Er tat Dinge, die man besser nicht tun sollte, und das in aller Öffentlichkeit. Er wurde grob, beleidigte die Leute, wie es gerade kam, gab für seine Taten abstruse Begründungen. Als er dann gestorben war, haben ihm die Ärzte den Schädel geöffnet. Da floss eine Menge Wasser aus den vorderen Hirnlappen. Wie alt ist eigentlich euer König Don Timeo der Erste?
Unser König hat wohl 70 Sommer gesehen und dann noch, lassen Sie es mich überlegen, dann noch mindestens 9 Winter.
Könnte es sein, dass euer König an einer leichten, wie soll ich sagen, an einer leichten Dementia leidet?
Unser König ist völlig gesund. An Geist und Körper ist er gesund. Nur das rechte Bein schleppt er etwas nach und manchmal färbt sich ihm der Handrücken blau.
Woher weiß man, dass er so gesund ist?
Er sagt es doch selbst jeden Tag und seine Ärzte sagen es jeden Tag. Ach, was wollen Sie mit Ihrer Dementia? Unser König Don Timeo der Erste ist gesund wie ein junges Kaninchen. Und wenn unser König so eine Dementia hat, dann ist es eben eine royale Dementia, eine große Dementia. Unter Don Timeo den Ersten wird alles groß in Lilliput, in Groß-Lilliput.
Hier haben leider die Mäuse wieder ins Manuskript gebissen, während es fast 3 Jahrhunderte auf dem Dachboden lag. Daher erfahren wir nicht, wie unser Gulliver bei Hofe empfangen wurde und was ihm auf der Rückreise nach London noch alles begegnet ist.
Und mit diesem kurzen Hörspiel endet das Infomagazin bei Radio Dreieckland am 23. Februar 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.